Und was wird jetzt passieren? Kickl und Nehammer werden das dankbar aufnehmen. Die zwei werden in einen Infight gehen. Und Babel wird versuchen, permanent hineinzukommen. Und die werden sagen, ja, du spür dich da drüben.
Profil. Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig.
Schönen guten Tag, Herr Dulle.
Mein Name ist Philipp Dulle, ich bin Redakteur bei Profil und wir sprechen immer, wenn wir in dieser Konstellation zusammenkommen, über die aktuelle Sonntags- und Kanzlerfrage. Herr Haig, bevor wir jetzt beginnen, über die aktuelle Umfrage zu reden, vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt nicht jedes Monat hören oder vielleicht auch zum ersten Mal hören, wie kommt so eine Sonntags- und Kanzlerfrage überhaupt zusammen?
Eine gute Frage, Herr Dulle, weil wir sie noch nie erörtert haben. Weil wir weil wir immer davon ausgegangen sind, dass die Hörerinnen und Hörer das sowieso alle wissen. Also das Profil kommt zu uns und sagt, wir hätten gerne so eine Umfrage. Und dann befragen wir, ganz simpel gesagt, 800 repräsentativ ausgewählte Österreicherinnen und Österreicher, die eben wahlberechtigt sind. Das sind 800 Personen und wir machen das in einem Methodenmix. Das heißt, ein Teil wird telefonisch befragt und der andere Teil wird online befragt, meistens im Verhältnis 300 Telefon zu 500 online. Warum machen wir das so? Weil wir über die Jahre erfahren haben, dass man unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich besser oder schlechter erreicht. Also das heißt, je jünger, desto online, je älter, desto Festnetz und die dazwischen, so in allen Varianten natürlich auch mit Mobilnummern. Also wir sind, wenn Sie so wollen, dreispurig unterwegs und wir setzen dann diese Stichprobe wieder zu einem großen Ganzen zusammen. Woher wissen wir, wie diese Stichprobe auszusehen hat? Wir haben die Daten der Statistik Austria und da wissen wir, wie das Verhältnis bei den Geschlechtern sein muss, also 48% Männer, 52% Frauen zum Beispiel. Dann gehen wir noch dazu das Alter, die Schulbildung und die Region. Und diese Quoten, wie die österreichische Bevölkerung aussieht, müssen sich in dieser Stichprobe dann auch abbilden. Dann können wir sagen, wir haben ein repräsentatives Abbild der Grundgesamtheit.
Und sollen wir vielleicht gleich reinspringen in die aktuelle
Umfrage? Genau, ich wollte sagen, das war's schon, da können wir eigentlich schon hinüberspringen, genau.
Wir haben ja, das ist jetzt die erste Umfrage für Profil seit Juni, jetzt im September. Es gab ja das erste politische Sommerloch seit Jahren in Österreich eigentlich, kann man sagen. Ganz kurz die Zahlen. Die FPÖ kommt auf 32%, legt um 2 Prozentpunkte zu, klar auf dem ersten Platz. Die Kanzlerpartei ÖVP bleibt auf 24%, der bewegt sich hier nicht. SPÖ mit dem neuen Parteichef Babler, da werden wir später noch darauf zu sprechen kommen, auf 21%, das ist ein Plus von 1 Prozentpunkt.
Also nichts.
Die Grünen verlieren 2 Prozentpunkte und landen auf 9% ex aequo mit den Neos. Da hat sich jetzt ja eigentlich seit Juni nicht wirklich was getan, oder? Das ist ja, eigentlich war das klar, dass das so ausschauen wird.
Vermeintlicherweise ja, Herr Dulle. Wir sehen aber schon einen Trend, der sich über den Sommer fortgesetzt hat. Also wir haben jetzt die Zahlen vor uns liegen, die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht, aber wenn wir uns das anschauen, dann hat die Freiheitliche Partei zwar nur um 2 Punkte zugelegt gegenüber dem Juni, aber es hat schon einen erheblichen Anstieg in der letzten Zeit gegeben. Also der Verlauf war in den letzten Monaten vor dem Sommer 26, 29, 30 und jetzt 32%. Das heißt, wir haben einen ungebrochenen, fast einen linearen Anstieg bei den Freiheitlichen. Und das sind natürlich die Gründe natürlich mannigfach, auf die werden wir aber noch später eingehen. Aber es ist nun mal so, dass die Freiheitliche Partei eine derzeit unangefochtene Nummer-1-Position hat.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, also dieser Anstieg, der sich jetzt wieder über Monate abzeichnet, ist dann wichtiger als die aktuelle Schwankungsbreite, weil die 2 Prozentpunkte sind ja innerhalb der Schwankungsbreite.
Das ist korrekt. Also wenn wir uns das anschauen, der Unterschied zwischen Juni und September ist eigentlich statistisch nicht signifikant. Aber dieser Trend, der sich seit Monaten hier abzeichnet, der ist es schon. Und das zeigt uns einfach, auch wenn möglicherweise die Einschätzung in jeder einzelnen Befragung eine um einen Tick andere wäre. Aber trotzdem, es zeigt einfach, wie stark die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl natürlich derzeit sind.
Jetzt müssen wir natürlich dann auch über die Kanzlerpartei ÖVP sprechen, aber ich meine, die Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer stellen, ist, warum kommt die SPÖ unter ihrem noch relativ neuen Parteichef Andreas Babler nicht vom Fleck?
Na, das ist natürlich die große Frage, die insbesondere natürlich Wählerinnen und Wähler, aber auch so manche Journalistinnen und Journalisten ja, links der Mitte, nämlich
interessiert. Das war ja das bestimmende Thema vor dem Sommer.
Richtig, genau. Also, rufen wir uns das nochmal kurz in Erinnerung, was im letzten Halbjahr oder im Halbjahr 2023 im ersten passiert ist. Nicht? Da gab es diese große SPÖ-Parteichef-Chefin-Frage, bei der Pamela Rendi-Wagner ausgeschieden ist und sich Andreas Babler in einem absurden Wahlprozedere bei einem Bundesparteitag der SPÖ durchgesetzt hat. Und jetzt haben natürlich alle, die natürlich Babler unterstützt, geglaubt, jetzt kommt Babler, der ganz klar links positioniert ist und er wird sich da durchsetzen. Mhm. Und siehe da, er tut es nicht.
Aber warum?
Das kann ich Ihnen sagen, das ist das, was ich schon die ganze Zeit sage. Wahlen und natürlich auch Umfragen bis zum Krisenrat gewinne ich halt rechts der Mitte und nicht links. Babler ist ganz klar links positioniert, das ist sehr fein, aber dann wird er dort bleiben, wo nicht die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist und wo er noch dazu Konkurrenz durch die Grünen hat und vielleicht ein bisschen bei den liberalen Segmenten durch Neos hat. Und deswegen kommt er nicht vom Fleck, weil die, insbesondere die Unzufriedenen, die vielleicht ein bisschen konservativ ticken, also diese Mitte-Rechts, ja, die erreicht er schlicht und ergreifend nicht.
Vielleicht springen wir jetzt aber von Andreas Babler gleich weiter zur Kanzlerpartei, die auf dem zweiten Platz gelandet sind. Wenn ich jetzt die Zahlen richtig deute und bei der ÖVP gibt es eine klare Seitwärtsbewegung, also da hat sich auch zum Juni jetzt nichts verändert. Stabil bei 24, das ist ja eigentlich stabil, oder?
Also die ÖVP ist stabil, also wir haben sie vor dem Sommer 24 gehabt, wir haben sie jetzt auf 24, davor hat sie ein bisschen immer so hin und her geschaukelt in einer Bandbreite von 22 bis 25, aber sie liegt relativ stabil. Was für die ÖVP natürlich wahnsinnig wichtig ist, sie hält aktuell die Sozialdemokratie auf Distanz und kümmert sich jetzt mehr oder weniger um den davon eilenden Herbert Kickl. Und wir haben jetzt beim ORF-Sommergespräch oder bei den ORF-Sommergesprächen, wenn Sie es verfolgt haben, haben wir zum ersten Mal, bin ich der Meinung, einen Kanzler Nehammer gesehen. Also Nehammer und sein Team haben versucht, den lieben Karl wirklich so zu positionieren, dass man sagt, ah, hier ist ein Bundeskanzler. Warum macht man das? Weil das in Wirklichkeit aufgrund der sehr, sehr engen thematischen Verflechtung zwischen Freiheitlicher Partei und ÖVP, wo es kaum mehr Unterschiede gibt, erkennbare für die Wähler und Wählerinnen, aber sie können einen Unterschied herstellen, nämlich über die Person Nehammer. Und er macht nicht nur den Kanzler, sondern er sagt auch gleichzeitig, und da drüben, da sitzt der Herbert Kickl und der ist ein Sicherheitsproblem. Mhm. Und Sie werden sehen, im nächsten Jahr wird man versuchen, die Reputation von Herbert Kickl zu erschüttern. Und man wird versuchen, wirklich in ein Duell mit ihm zu kommen. Das ist das erklärte Ziel, dass die Menschen am Ende des Tages sagen, naja, also bevor ich vielleicht den Kickl will, will ich doch den Nehammer.
Aber als Journalist würde ich sagen, okay, die Kanzlerwerdung von Karl Nehammer ein Jahr vor der Wahl gerade noch rechtzeitig, oder? Also das mehr Zeit hätte er nicht mehr gehabt.
Das ist korrekt, man macht das jetzt zum richtigen Zeitpunkt. Ob es wirkt, ist eine andere Frage, aber wir sehen schon erste Indizien, dass es so sein könnte anhand der Kanzlerfrage.
Ja, das ist interessant. Also, genau. Das spiegelt eigentlich genau das wider, was Sie sagen.
Richtig, vielleicht erklären wir doch die Werte ganz kurz, die in der Kanzlerfrage sind.
Also Karl Nehammer und Herbert Kickl kommen beide auf 20% Zustimmung. Genau. Während, und das ist dann die entscheidende Frage jetzt, müssen Sie sich überhaupt um Andreas Babler kümmern, die zwei, weil mit 13%...
You name it. Genau das ist das Thema. Also die beiden haben 20% Zuspruch. 20% Zuspruch ist erbärmlich. Ja. Wir haben uns vor 20 Jahren schon sehr über Alfred Gusenbauer amüsiert, der diese Werte hat, der übrigens dann auch Bundeskanzler geworden ist. Das ist vollkommen egal, offensichtlich. Also nur zur Erläuterung, ja, ein Franz Vranitzky lag bei 60, ja, also ein Viktor Klima lag noch bei 45, sogar der Wolfgang Schüssel, der ja alles andere beliebt war, lag bei über 30. Ja. Also die beiden Herren liegen halt jetzt bei 20% Wählerinnenzuspruch und Andreas Babler bei 13%. Nämlich auf demselben Niveau wie Pamela Renzi-Wagner. Mhm. Und was wird jetzt passieren? Kickl und Nehammer werden das dankbar aufnehmen. Die zwei werden in einen Infight gehen. Und Babel wird versuchen, permanent hineinzukommen. Und die werden sagen, ja, du spür dich da drüben. Du wirst in dieses Duell nicht... Und
man wird also er ist gar nicht quasi, wenn es jetzt... Er ist gar nicht im Kanzlerduell, kann man das...
Er ist,
aus heutiger Sicht natürlich.
Aus heutiger Sicht ist er nicht im Kanzlerduell. Aus heutiger Sicht sitzt er nicht am Tisch, sondern er sitzt am Katzentisch daneben und bringt von dort seine Vorschläge für zum Beispiel Erbschaftssteuer und Vermögensteuer, die, wie wir letzte Woche bei Profil gesehen haben, zum Beispiel eine Erbschaftssteuer auf 1 Million hat auch keine so bahnbrechende Zustimmung. 58% sagen ja, aber nur von diesen 58% sagen wiederum nur 32%, ich unterstütze das absolut und total innig. Der Rest sagt, naja, kann man darüber diskutieren. Mhm. Ja. Und Babler kommt aktuell in dieses Duell nicht hinein und ich wette darauf, dass Nehammer und Kickl auch genau das wollen. Dann haben sie ein Zweiersetting, sie können sich gegenseitig matchen und sie können mehr oder weniger von der SPÖ vielleicht sogar noch den einen oder anderen Wähler abholen.
Also wenn ich die Metapher aufgreifen darf, Babler ist anscheinend schon im Restaurant anwesend, aber am Tisch sitzt er nicht mit den zwei
korrekt
Großen, die vorne wegziehen. Auffällig ist auch bei der Kanzlerfrage natürlich, das ist da auch das politische Sommerloch schuld, dass er so überhaupt keinen Startbonus mit sich bringt?
Naja, ja, vielleicht, aber er hat ja diese Bundesländertour oder Bezirkstour jetzt gemacht. Im 1:1-Setting, im persönlichen Setting, soll Babler sehr, sehr überzeugend sein. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zum, auch nehmen wir hier wieder das ORF-Sommergespräch. Wenn Sie hier vergleichen, wir lassen jetzt Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger weg, die haben ihre klassische Performance abgeliefert. Aber wenn Sie jetzt vergleichen, Babler, Kickl und Nehammer, dann haben Sie zwei Kandidaten gesehen, die ganz genau wissen, was sie da drinnen tun. Nämlich Nehammer und Kickl. Die haben ihre Botschaften gesetzt, die haben ihre Positionierung gehabt, ganz klar. Andreas Babler ist drinnen gesessen, man hat das Gefühl, es ist ein nettes Gespräch bei einem Café, aber man hat nicht gemerkt, man hat erstens nicht gewusst, welche Rolle hat er. Ist er ein angriffiger Oppositionspolitiker? Ist er ein Kämpfer für soziale Rechte? Also irgendwie war er amorph.
Und irgendwie muss er auch schon den Kanzler fast, also den Anspruch stellen,
ja, zumindest. Ja, weil ich muss es nicht unbedingt. Ja, es ist vielleicht nicht vordergründig so wichtig, aber er muss irgendeine Rolle einnehmen. Und das Zweite war, er hat seine Botschaften nicht gesetzt. Bei Herbert Kickl fallen Ihnen sofort ein paar Stichworte ein, bei Karl Nehammer auch, bei Andreas Babler halt wenige bis keine. Und genau das war bei den Sommergesprächen das Problem, das er hatte. Jetzt kommt er nicht in das Duell. Und eigentlich
müsste eigentlich Regierung gegen Opposition heißen, oder?
Eigentlich ja. Aber warum? Es müsste deshalb Opposition gegen Politik sein, weil 72% der Menschen sagen es bei dieser Umfrage jetzt, dass sie mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden sind. Und 24% sagen, naja, sie sind zufrieden. Das ist jetzt schon die längere Zeit so, das ist auch nicht neu.
Ich wollte gerade sagen, das hat sich eigentlich, ich glaube, der letzte Peak in die andere Richtung war am Anfang der Pandemie.
Ja, genau, Anfang der Pandemie,
März
genau.
2020.
Richtig, der war bei Sebastian Kurz. So, also jetzt wissen wir, es gibt die große Unzufriedenheit mit der Bundesregierung und eigentlich müsste jetzt das Match heißen, Duell Opposition versus Bundesregierung. Aber das Team Bundesregierung gibt es nicht mehr. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt. Also, die Grünen und Nehammer und die ÖVP machen natürlich ihre Arbeit weiter. Ich gehe davon aus, dass sie nicht früher wählen lassen werden wollen. ist derzeit
halt... Also die Frage, wem das dann
nutzen richtig, würde. Genau. Also aktuell sehe ich da keine Vorteile für die beiden. Aber sie wissen beide, es geht sich hinten nach nie wieder aus. Man liegt gemeinsam bei plus minus 33%. Ja. Deshalb ist man zwar noch Bundesregierung, aber man ist nicht mehr Team und dementsprechend ist dieses Duell eigentlich aufgelöst. Der einzige Punkt ist nur, dass es um die Unzufriedenen geht. Und die Unzufriedenen holt aktuell die Freiheitliche Partei um Meilen besser ab als die Sozialdemokraten. Und das ist das Problem, das Andreas Babler und die SPÖ eben hat.
Ich meine, Sie haben ja auch die quasi die Themen abgefragt, um die sich die Regierung jetzt noch kümmern sollte.
Genau. Und da sehen wir, dass die Teuerung am allerstärksten ausschlägt.
Ja, mit Abstand.
Mit Abstand, genau. Also was haben wir da? Da haben wir 59% sagen, die Teuerung ist das Thema schlechthin.
Gefolgt dann, vom Gesundheitssystem.
Genau, das ist natürlich auch sehr interessant. Das Gesundheitssystem, das ist so ein Thema, das von unten herkommt, aber es brennt den Menschen tatsächlich unter den Nägeln, weil sie es alltäglich erleben.
Ja, weil man es jetzt auch richtig merkt, oder? Also genau. Eh schon länger, aber...
Genau. Genau das ist
das. Das war wahrscheinlich ein Thema, auf das man sich in Österreich, sage ich jetzt mal, verlassen hat können. Seit der Pandemie hat sich das gedreht.
Genau. So. Dann haben wir noch immer das Thema Asyl und Zuwanderung. Wir haben natürlich Energiekosten und Versorgung, das haben wir auch noch. Wir haben auch für die jüngere Generation noch immer den Klimawandel. So, und jetzt haben wir ganz unten am Rand der Liste haben wir erstens den Ukraine-Krieg, nämlich mit 3%.
Abgeschlagen.
Abgeschlagen. Klar, ist natürlich in der Teuerungsdebatte und der Energiekosten drinnen. Und dann haben wir aber auch noch das Thema Mieten mit nur 12%. Mhm. Und das ist natürlich für die Sozialdemokratie wieder ein Problem.
Warum?
Ja, das ist relativ einfach. So viele Mieter gibt es in Österreich nicht. Wir glauben natürlich aus der Wiener Sicht immer, sind alle Mieter. Na, mit Nichten und Neffen. Weil am Land ist natürlich das Eigenheim natürlich unglaublich stark verbreitet. Das heißt, das Mietthema ist natürlich ein Thema, fällt auch in die Teuerungsdebatte natürlich auch hinein, wird dort mitgenommen, aber dass es so als Einzelthema so unique wäre, das trägt es schlicht und ergreifend nicht. Was eher tragend ist, ist, wie geht's mir, und das haben wir ja auch abgetestet, wie geht's mir und möglicherweise dem Staat wirtschaftlich persönlich?
Gibt's da Auffälligkeiten? Weil Sie, also, das ist ja die große Frage, weil man kann ja quasi als FPÖ-Wählerin, Wähler, kann man das Gefühl haben, okay, dem Staat, Der marodiert vor sich hin, mir persönlich geht es auch nicht so gut, aber wie ist da das Verhältnis?
Genau. Also, wir haben abgefragt, wie geht es Ihnen, ohne jetzt groß in die Details zu gehen, aber wie geht es Ihnen persönlich, wirtschaftlich und wie geht es Ihnen, oder wie geht es dem Staat wirtschaftlich? Und da sehen wir erstens mal zwei große Unterschiede und das ist aber ganz, ganz typisch, weil die Menschen sagen zu, jetzt sage ich, das lese ich doch ein paar Zahlen vor, sagen zu 57%, also mir geht es eigentlich derzeit wirtschaftlich persönlich gut, aber es geht dem Staat schlecht. Das kennen wir aber, das haben wir immer so. Was ist aber das Auffällige daran? Sowohl bei der eigenen wirtschaftlichen Einschätzung als auch bei der des Staates und der Allgemeinheit sind die freiheitlichen Wähler und Wählerinnen jene, die am deutlich unzufriedensten sind. Mhm. Es kommen dann schon auch noch die Sozialdemokraten dazu, die sind aber nicht ganz so angefressen wie die Freiheitlichen. Und das ist das große Asset von der Freiheitlichen und von Herbert Kickl. Sie schaffen es ganz, ganz, ganz gezielt, diese Menschen A anzusprechen oder B auch Botschaften zu kreieren, die den Menschen auch suggerieren, dass es schlecht ist. Weil das ist ja etwas, was man auch bis zum Wissen können muss. Also das ist vielleicht ethisch nicht so toll, aber es ist halt Handwerkszeug, dass man den Menschen... Wenn sie freiheitliche Medien sehen, weil die Freiheitlichen brauchen ja keine offiziellen Medien mehr, sondern ihre eigenen Medienwelt. Und wenn sie dort natürlich hineinschauen, na, da fürchte ich mich nach einer Woche auch. Also da finde ich auch, dass die Welt am Untergehen ist. Aber das können sie halt und das machen sie gut. Und sie adressieren ganz klar diese Ängste und diese Sorgen, die Menschen haben und sagen, wir haben die Lösung, weil die anderen haben sie nicht.
Also das Thema, also Asyl und Migration anscheinend jetzt also nicht mehr das Top-Thema ist, was die Regierung jetzt angehen sollte, setzt die Freiheitliche Partei gezielt auch auf andere Themen. Können wir das so zusammenfassen?
Sie haben, was die Freiheitlichen geschafft haben, ist eine Themenfelderweiterung. Mhm. Und sie haben diesen Bogen, diesen nennen wir es Angstbogen,
erweitert.
Haben sie einfach erweitert und haben ihn auf andere Themenbereiche auch ausgedehnt. Und natürlich spielt ihnen da auch sowohl die Ukraine-Krise mit den ganzen Folgewirkungen als natürlich auch noch die letzten Wellen der Pandemie. Das spielt Ihnen in die Karten, weil Sie hier immer ganz klar positioniert waren.
Also Herr Haig, wie, wenn Sie das jetzt auf 2, 3 Sätze zusammenfassen müssten, die aktuelle Situation, die Umfrage, wie stehen wir jetzt da?
Es ist relativ simpel, die Freiheitlichen glasklar auf Platz 1, Babler kommt nicht ins Duell um die Kanzlerschaft und die Freiheitlichen schaffen es deutlich besser, als die Sozialdemokraten die Unzufriedenen abzuholen. Aber warten wir ab, wie sich Karl Nehammer in den nächsten Monaten noch entwickeln wird.
Herr Haig, vielen Dank für diese Analyse und es war sehr erhellend heute, möchte ich noch sagen.
Vielen Dank auch.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im Oktober. Und bei Fragen oder Anregungen an uns oder wir nehmen auch gern Kritik in Kauf, bitte gerne an podcasts@profil.at. Vielen Dank, Herr Haig.
Dankeschön.
Mehr zum Thema auf profil.at.